Herzlich willkommen bei den Two Drummers Talking. Unser zweiter Bassist,
stimmt,
Markus Kössler, vielen oder den meisten wahrscheinlich auch bekannt unter dem Namen Kanzler, gefühlt seit, ich weiß nicht, 2 Millionen Jahren der Bassspieler der Fantastischen Vier. Für mein Empfinden eine der geilsten und überzeugendsten Live-Acts, die Deutschland jemals gesehen hat. Unter anderem zurückzuführen auf die Live-Truppe. Das ist ein Riesenanteil, finde ich, an diesen Live-Shows von den Fantas. Genau, und wir kennen uns eigentlich seit, ich weiß gar nicht, 2008 oder so. Wir begleiten eigentlich in Backnang beim Nachwuchsfestival junge Jungs und Mädels und spielen da eigentlich bis auf ein oder zwei Ausnahmen seit 2008 jedes Jahr miteinander. Und dich da als Partner zu haben, ist ein unglaublich hoher Wert. Das muss ich auch mal sagen an dieser
Dankeschön.
Stelle.
Also herzlich willkommen, gebe ich zurück.
Lieber Markus Kanzler Kössler.
Dankeschön, ja, dass ich heute, ja, danke an Frank und Stefan an der Stelle. Danke, dass ich euer Gast sein darf. Das ehrt mich natürlich auch.
Und die Schaltung steht direkt nach Andalusien. Das ist auch ein schöner Platz, um so eine Zoom-Session irgendwie aufzubauen.
Sehr schöner Platz. Ja. kann ich nur bestätigen.
Ja, auf jeden Fall. Bist mit den Fantas unterwegs. Eigentlich bist du aber auch bei DSDS zum Beispiel am Start gewesen, bei der Liveband.
Ja, also mit Flo und Lillo und mir so. Roland Peil war auch mal, glaube ich, immer mal wieder dabei.
Ja.
Aber so die Stammbesetzung waren eben dieselbe Rhythmusgruppe mit Lillo. Lillo ist ja dann MD gewesen dann, und der hat uns da auch dazu geholt. Das war ja am Anfang, DSDS war ja, ich glaube, eine Playback-Show am Anfang. Also zumindest kam die Musik vom Band. Und Lillo hat es dann quasi durchgeboxt und erkämpft, dass man das doch mit einer aufwerten sollte, mit einer Liveband. Und dann war es auch, also ich habe das 6 Jahre lang gemacht, oder wir zusammen. Und war auch eine sehr spannende Geschichte, weil es einfach eine Live-Sendung war, und zwar ohne Verzögerung, ohne Aufzeichnung. Also man wusste einfach, wenn man jetzt eine Gurke in den Garten legt, dann
bleibt die da auch.
Hat die da auch Bestand und Volk vor sich hin. Und die Jazz- und Musikpolizei wird auf jeden Fall das einige Strafzettel schreiben, auch über Jahre hinweg. Aber es war dann... Ja, wie soll ich sagen? Also es war dann, ich habe das jetzt nie so richtig verfolgt, aber wir hatten natürlich immer so einen internen Fernsehbattle mit Wetten, dass, was es damals noch gab. Mhm. Ich glaube sogar auch, war da noch Gottschalk am Start? Ist ja auch wurscht. Mhm. Auf jeden Fall gab es da Überschneidungen. Also man ist sich da, glaube ich, von Seiten der Regie und von der Redakteure aus dem Weg gegangen, dass man sich da halt nicht diesen großen Samstagabend-Fernsehkuchen da irgendwie zu klein schneidet. Mhm. Aber wir waren zu Hochzeiten waren wir in Europa die erfolgreichste Live-Sendung, was Musik angeht.
Wahnsinn, ja.
Und es waren auch, ich kann dir das jetzt nicht sagen, in Millionen oder in Prozenten, weil mich das nie so richtig interessiert hat, was im Fernsehen jetzt irgendwie.
Ja.
Ja, und dann, wie gesagt, dann wurde halt ein Dieter Bohlen, der hat sich dann irgendwann halt Format eingekauft. Ich weiß jetzt nicht, ob das hundertprozentig stimmt, aber er hat natürlich. Dadurch, dass er, glaube ich, er war schon auch verantwortlich für die hohe Quote, muss man jetzt vielleicht auch mal zugeben irgendwie. Mhm. Und er hat dann diese Liveband langsam ausgeschlichen. Mhm. Das haben wir dann gemerkt. Wir wurden dann im 5. oder 6. Jahr, da waren wir dann kaum mehr zu sehen zum Beispiel. Und wir hatten die Vorgabe, es soll alles so klingen wie auf CD, was ja auch falsch ist von der Idee her, warum Liveband klingt wie eine Liveband. Dann ist doch schön, wenn es da Versionen gibt. Und Lillo hatte sich auch echt immer viel Mühe gegeben, das zu arrangieren, dass es halt irgendwie klingt nach uns irgendwie oder anders. Und das wollte man dann halt nicht mehr. Und was da schlussendlich dahinter war, denke ich mal, war ein Geld wert. Das hat natürlich Geld gekostet, so eine Liveband mit Hotel und bla bla bla. Aber es waren 6 schöne Jahre und hat er dann für Lillo und Flo eine Fortsetzung gefunden bei The Voice.
Ja.
Und gut, Ich glaube, das war so einzigartig, das DSDS. Also ich habe da ja auch ganz kurz bei The Voice reingeschnuppert und ja, ist okay, so wie es lief jetzt irgendwie.
Ja,
Also ich,
super.
Ja, ich bin froh, dass ich das machen durfte und das andere muss ich jetzt nicht machen.
Ja.
Voll schade, dass so eine Liveband da in Anführungsstrichen wegrationalisiert wird. Ich finde es ja eigentlich cool, dass aktuell ja relativ viele Bands wieder zu sehen sind im deutschen Fernsehen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass zum Beispiel in den USA, wo in Late-Night-Shows ja oft die Bands auch so halbe Stars der Show sind, dass da noch so eine andere Wertschätzung für das Musikmachen da ist. Auch dass es eben nicht nach CD klingt, sondern dass es halt so was Liveiges ist irgendwie.
Ja, ich glaube, dass es nach CD klingen muss, das war halt das quergesessene Hirnfurz von einem Herrn Bohlen halt. Das war Taktik, der hatte einfach gesagt, du, ich möchte mehr Geld verdienen. Was fange ich da jetzt mit irgendwelchen bekifften Musikern an, die nur Geld kosten, sondern. Also da ist, ich sag mal, ohne dem jetzt nahe zu treten zu wollen, ich kenne den nicht, der hat immer gegrüßt und so weiter, aber ist jetzt vielleicht ja auch nicht ein musikalisches Vorbild, jetzt mal unter Musikern oder sowas, ja. Aber da ging's um, unterstelle ich jetzt mal, da ging es um Geld.
Wahrscheinlich,
Wahrscheinlich auch um Eitelkeit. Also
anzunehmen, ja, klar.
diese, diese,
Kein
diese
Geheimnis.
mangelnde Wertschätzung sag ich mal, von Live-Musik. Das ist natürlich bei uns in Deutschland oder in Europa vielleicht auch einfach kulturell halt eine ganz lange Geschichte. Also du hast keine Lobby als Popmusiker oder auch als Jazzmusiker oder guck nur mal, wie der klassische Bereich subventioniert
Ja,
wird.
klar.
Ich glaube, da ist ein ganz langer Schwanz dran irgendwie,
Ja, sicherlich. Ja.
auf das das zurückzuführen ist. Und man muss halt sagen, das hat dem Bohlen natürlich ein Stück weit recht gegeben, beziehungsweise ehrlich gesagt sind die Einschaltquoten ziemlich eingebrochen, als es uns nicht mehr gab. Was ich aber nicht glaube, dass es unbedingt nur was mit der Liveband zu tun hatte, aber da kamen halt dann andere Formate. Das ist ja inflationär, diese Talentgeschichten und so
Ja,
weiter.
absolut.
Aber ich glaube trotzdem, um nochmal den Gedanken aufzugreifen, es wird nicht wertgeschätzt, weil es auch nicht begriffen wird so richtig. Also es ist, glaube ich, ziemlich egal, wir jetzt als Musiker können das ja auch oder haben das ja auch gemerkt im Wandel der letzten 10, 15, fast 20 Jahre mit Einzug der Computertechnologie und der Digitalisierung, auch der Technik, was Aufnahmen angeht. Du hast ja eigentlich keine Studiojobs mehr. Das machen Computer oder viel Technik. Mal gut, jetzt du bei dir, Frank, bei Pu ist das aber was total was anderes, aber es wird schon wahnsinnig viel simuliert, also auch live simuliert. Ja. Ich rede jetzt nicht von elektronischer Musik, die ja natürlich
Ja, klar.
sowieso vom Naturell her, von der Ästhetik her
Die
natürlich
Ästhetik, ja, genau. Ja.
eine programmierte Musik ist,
Klar.
aber. Aber das sind halt Tendenzen, die ich schon lange beobachte.
Ist
Das
eigentlich
halt mit.
geil. Oh, sorry.
Nee, bitte.
Es ist eigentlich geil, dass so eine Band wie die Fanta 4, die eigentlich aus einem Genre kommen, was total elektronisch ist, dann live auf eine Band setzen, so ein bisschen und das auch kultivieren. Ne? Ich meine, die Fanta-Konzerte sind ja sehr live-musik orientiert, was eigentlich voll cool ist.
Ja.
Ja, ich glaube, da haben sie. Weiß nicht, ob das so bewusst war, aber ich glaube, dass man halt ab einer bestimmten Größenordnung kam, die sich doof vor auf der Bühne nur zu viert, sage ich jetzt mal. Also man musste das auch, glaube ich, optisch aufwerten, dass da was passiert. Also und ich denke aber auch, also die haben dadurch, dass sie das mit der Band gemacht haben, die haben auch ganz schön aufs Maul gekriegt, sagt von dieser Klassik-Hip-Hop-Szene, ja, die halt
Ja,
einfach
okay.
808 programmieren und keinen Schlagzeuger wollen und vielleicht noch einen DJ und vielleicht mal irgendwo einen Saxophonist, der irgendwo drüber rudelt oder sowas, ja. Aber ich sag mal, für die Puristen in dem Genre ist das Popmusik und ich würde es jetzt auch nicht als Hip-Hop-Band bezeichnen, eigentlich.
Ja. Ja,
Dafür gibt
klar.
es zu viele Einflüsse, aber
Ja.
die haben das schon irgendwann mal gecheckt, dass das irgendwie. Da war auch der Klaus Schaaf, der ja leider verstorben ist.
Ja.
Und meines Erachtens eine ganz, ganz wichtige Mensch, Person auch Instanz war. Das will ich an der Stelle auch nochmal würdigen, weil das ist natürlich auch durch die Situation ein bisschen untergegangen. Ja. Der hat ja quasi die ersten Platten produziert von denen. Und der hat natürlich von der Technik her hat er ein Problem gehabt. Wenn ich mir vorstelle, du hast jetzt hier drei Stimmen vorne, drei Sprecher, Sprechgesang, und dann hast du hinten halt eine Stereosumme, die da irgendwo rausjockelt. Und dann ist das, funktioniert das vielleicht noch in einem Jugendhaus oder in einem kleinen Club, aber auf einer großen Bühne funktioniert das einfach nicht mehr. Denke ich mal. Also das ist mit Sicherheit auch ein soundtechnisches Problem gewesen oder halt dann immer so geil. Du kannst ja als Mixer kannst du ja gar nichts mehr. Was machst du mit der Stereosumme? Laut, leise? Also war echt, da hat der Klaus, der hat viel dafür getan, dass das auch, sagen wir mal, immer mehr, dass der Bandcharakter also einen größeren Anteil erfährt.
Ja, ja, der hat es einfach gewusst irgendwie, dass das ein erfolgreiches Konzept, ein passendes Konzept ist wahrscheinlich irgendwie und hat darauf hingearbeitet und das forciert.
Mit Sicherheit. Also das war ja eh ein super schlauer Typ. Also mit dem Klaus konntest du dich über alles unterhalten. Und wenn ich ein technisches Problem hatte mit Computer oder sonst was, habe ich einen Klaus angerufen. Auch sehr hilfsbereiter Mensch. Und auch an der Stelle muss man mal sagen, ich glaube, einer der intelligentesten Menschen, die ich getroffen habe. Ja, also trotz alles seiner, wie werden wir seiner speziell sein, ist nicht jeder mit ihm klargekommen. Aber er war ja zum Beispiel auch bei DSDS dabei. Also ich weiß das noch, wie das... Da gibt es so viele Anekdoten auch bei Radio und Fernsehen. Ja, im deutschen Fernsehen gab es ja eigentlich, oder muss man ja, kann man ja einfach mal so sagen, im öffentlich-rechtlichen GEZ-bezahlten Fernsehen gibt es eigentlich nichts mehr Live-Musik. Ja. Und wir haben da schon immer drauf bestanden, dass wir live spielen, auch beim SWR und so weiter. Und wenn die dann gemerkt haben, das läuft jetzt nicht über Konserve, da war da mal was los im Laden, wo ich gesagt habe, das war so, wie so Feueralarm. Oh, wir müssen mal wieder ein Mikrofon aufstellen.
Signale, genau.
Und da gab's brutal viel Auseinandersetzen. Und der Klaus hat dann in seiner unnachahmlichen Art, hat er ganz schön mal mit der Faust auf den Tisch geschlagen. Also da wurde es auch schon mal lauter.
Okay.
Aber trotzdem haben wir es immer gemacht. Also Wahnsinn. Ich auch in so eine altes Bravo-Format, Top of the Pops gab es mal früher, von Viva oder sowas.
Ja.
Die hatten auch nur Bands, alle nur Playback. Ja. Und wir waren die erste Band, die gesagt hat, nee, wir spielen live.
Okay.
Und da gab es, ich kann mich da erinnern, das wurde in Köln, glaube ich, noch oder Berlin aufgenommen, ich weiß gar nicht mehr. Da gab es dann mal so 10 Minuten, wo alles auf Hold war und nahm sich die feindlichen Lager haben sich dann beraten, ob das dann überhaupt gemacht wird oder nicht.
Okay.
Und dann wurde es aber gemacht. Das hat sich immer durchgesetzt. Also muss man schon sagen.
Super. Ja. Bist du denn auch bei den Produktionen involviert von den Fanta-Platten?
Teilweise. Also es gibt mehrere Teams. Wie soll ich das jetzt vorsichtig ausdrücken? Also die Band hatte schon immer das Problem, da keiner Instrument spielt, wie komme ich zur Musik? Und die ersten Platten oder diese Genre Hip-Hop hat sich ja eigentlich bedient durch Samples. Mhm. Also ich sage es jetzt mal, nicht rausschneiden von irgendwelchen Takten, irgendwie, was weiß ich, 4 Takte da. Da gab es natürlich die ganzen James Brown Grooves oder was weiß ich, was es da am Anfang immer gab.
Ja.
Und also ich sag mal samplen und nicht klauen, wobei der Übergang fließend ist. Und irgendwann war das halt mal irgendwie, der Fundus an möglichen Samples war halt dann mal zu Ende. Das gab's dann halt einfach nicht mehr. Ja? Und dann hat man halt, also bei uns, wir werden da relativ spärlich eingesetzt. Da gibt es dann mal immer so eine Session-Weekend oder sowas bei Thomas auf dem Hof oder wo auch immer, und dann spielt man einfach irgendwas und dann nehmen die da vielleicht was oder nehmen das nicht. ich sag mal so, die große Arbeit bei den Fantas, wenn die neue Stücke haben, ist, wie man das live umsetzt. Also das sind dann erstmal Proben mit Andi, wo die anderen drei gar nicht dabei sind. Das sind nur musikalische Proben.
Okay.
Und dann wird da geguckt, was ersetzt man.
Ja.
Also bei uns läuft ja eigentlich bis auf ein, zwei Stücke läuft immer ein Sampler mit. Mhm. Also wir spielen immer zum Klick zum Beispiel.
Ja, klar.
Und da gibt es natürlich Bassspuren und interessanterweise ist, dass trotz dieser langen Jahre dann immer so Findungsprozesse stattfinden, die immer gleich sind. Sag ich mal, das sind halt immer so 3-4 Jahreszyklen. Und dann triffst du dich wieder nach 3 Jahren, kommt wieder so eine Platte raus und dann versucht man halt da eine Live-Umsetzung. Und da ist natürlich immer, kämpfst du so ein bisschen. Der Tonmann, der Klaus, hat da immer natürlich irgendwie geguckt, dass möglichst viel gespielt wird, um das halt vernünftig mischen zu können. Und es gab natürlich dann auch immer die Eitelkeit der Vier. Oder gibt die Eitelkeit, kann ich auch verstehen.
Ja,
der Kampf quasi, dass es halt so klingen muss wie auf Platte, weil der Fan das vielleicht auch erwartet.
Ja, das ist ein Wiedererkennungswert dann auch teilweise. Ja, klar.
Ja.
Also wenn du einen Hit hast zum Beispiel, also die da ist nun mal der Hit, der die Band halt auf ein anderes Niveau geschubst hat, war ich ja noch nicht dabei. Aber das war für die eigentlich, also wir spielen das wieder seit 5 Jahren, weil das zu einer Zeit war, ich weiß nicht, wann waren das die da? Ich weiß gar nicht mehr, 19?
94 oder sowas? 93, 94 oder sowas?
Da waren die Mitte, Ende 20. Und das war halt zu der Zeit, wo auch diese ganzen amerikanischen und englischen Boybands am Start waren. Und dann kam natürlich da irgendwie, was weiß ich, Teenies und das wollten die nicht sein. Also die wollten keine irgendwie keine Boyband sein oder so.
Ja.
Und deswegen haben sie ja eigentlich aus meinem Wissen raus eigentlich den einzigsten Flop produziert mit dieser Hannover Hardrock-Band. Das hat ja gar nicht funktioniert, dieses
Mega 4 oder was es war.
Ja, nee, genau.
Hieß das so?
Ja, aber das ist so eine richtige Heavy
Megalomaniacs oder, nee.
Genau.
Hieß das so?
Und da wollte, genau.
Ja.
Sie haben auf jeden Fall auch mit diesem Flop das geschafft, dieses Image mal aus der Koppel zu schubsen, sag ich mal.
Gab, glaube ich, noch so eine, fällt mir gerade ein, mit Livebands, mit diesen, so eine Hamburger Truppe. Das
genau,
gab es auch noch irgendwie.
Da gab es die Übergangsphase danach nur mit Discjam. Und dann, was ja, also ich möchte jetzt niemand zu nahe reden, das ist eine Acid-Band, eine Acid-Jazz-Band.
Ja, genau.
Und die haben halt, sagen wir mal, so wie ich es jetzt wahrnehme, also ich möchte da jetzt wirklich niemand, um Gottes Willen, Kollegen schalte oder sowas, aber die waren jetzt halt, die hatten halt ihren Sound und waren jetzt nicht irgendwie so flexibel, was weiß ich, wie jetzt vielleicht dann wir das gemacht haben.
Ja.
Also die konnten jetzt nicht so bedienen oder was soll man sagen. Und die Fantas haben das auch gemerkt. Und dann gab es eine Zeit, wo sie das Programm gestaltet haben, nur mit dem Flo.
Ja, genau.
Nur mit dieser Band.
Diese Live und Direkt oder wie sie hieß, war das? Weiß ich nicht, gibt es auch ein Live-Album, glaube ich, wo nur der Flo trommelt, ja.
Genau, dann war es denen irgendwann mal klar, dass sie mit der Band nicht weitermachen wollen. Und dann hat mehr oder weniger auch der Flo dann irgendwie so das Go bekommen, irgendwie mal Leute auszusuchen und vorzustellen. Und ja, so kam das dann halt eigentlich dazu.
Woher habt ihr euch gekannt dann, der Flo und du? Wie kam der Link dann?
Ich hatte Zivildienst gemacht, da war ich 19 in Gerlingen im Pflegeheim. War übrigens auch Smudo.
Ja.
Also der ist ja ein Jahr jünger oder zwei.
Ja.
Aber nee, ein Jahr. Und wir haben uns da auch noch die letzten Monate gesehen. Also es ist ja auch so, ich kenne den Smudo und seine Eltern ja schon lang, weil das Nachbarschaft ist. Wir waren aber nie richtig so dicke Kumpels. War dann irgendwie so eher, weiß ich nicht, damals als Teenager ist ja ein Jahr auch ein halbe.
Ja.
Eine Generation.
Ja, genau.
So ist unterschiedlich. Und was wollte ich jetzt sagen? Genau. Und da gab es auch einen Zivi, der hat auch Gitarre gespielt. Der hat in Stuttgart bei Hello My Yellow Pillow gespielt. War damals so eine, was weiß ich, so ein Das war halt die zur Hochzeit von Depeche Mode und so mit den typischen 80ern. Ja. Also ich hab Zivildienst gemacht, 86 oder 87, so um den Dreh. Und er hat gesagt, er möchte eine neue Band machen und hatte mitbekommen, dass ich Bass spiele. Und dann hat er mich mitgenommen nach Degerloch hoch und das war dann halt der Flo. Hat da Schlagzeug gespielt und der Flo ist ja, glaube ich, noch mal 5 Jahre jünger oder sowas. 19, ne? Nee, Quatsch, da war der 15, 16.
Brutal.
Wahnsinn, ja.
Und da haben wir uns kennengelernt und dann, wir haben uns gut verstanden, aus der Band ist nichts geworden. Und wir hatten dann so eine Band mit so einem GI-Sänger also der war da oben Soldat und haben dann irgendwie so versucht, eigentlich, die Band hieß Mask. Komischerweise passt ja gerade zu Maskenspiele. Und mit dem haben wir dann versucht, so eigenes Zeug zu machen. Und von da an haben wir eigentlich immer zusammen Musik gemacht, in unterschiedlichen Konstellationen dann. Und dann haben wir beide, ja, wir haben dann gesagt, hey, komm, lass uns Jazz machen. Und ich spiele ja auch Kontrabass. Und dann haben irgendwann mal, hatten wir dann ein Jazz-Trio, das hieß Inside Looking Out. Und haben auch relativ viel gespielt und auch zwei Platten aufgenommen. Wir haben sogar in Montreux gespielt, also in so einem kleinen Außenbezirk, also nicht auf der Hauptbühne. Aber ja, das hat sich dann irgendwie auch dann zerschlagen mit Jazz. Das ist ein Hobby, Jazzmusik. Also damit kannst du kein Geld verdienen, wenn du nicht richtig international.
Ja, klar.
Und das war irgendwann mal klar, dass wir das nicht sind oder auch nicht, ich das nicht bin. Und dann hatten wir, okay, genau, das hat sich zu der Zeit kam dann. Da hat Thomas D. seine Soloplatte aufgenommen, auf der spiele ich dir auf der Solo. Da spiele ich drei Nummern und habe auch eine Nummer geschrieben. Die Killisberg Baby Nummer ist von mir. Und dann gibt es nochmal eine Nummer, wo ich auch das Instrumental gemacht habe. Wie hieß denn das? Liebesbrief. Also nicht die offizielle Version, sondern es gibt eine Bandversion von Liebesbrief. Und so kam ich dann auch quasi in den Dunstkreis der Fantastischen Vier, eigentlich über die Arbeit mit dem Thomas dann, und hat sich das halt, kam das eine zum anderen.
Welche Rolle hat Lillo als MD? So wie ist er ein organisatorischer Bandleader oder ist er jemand, der die Arrangements in Absprache mit Andy zum Beispiel schreibt oder so?
Also er schreibt. Also organisieren würde ich jetzt nicht. Entschuldigung, Lilo, aber das ist nicht sein Talent. War auch, glaube ich, nie seine Aufgabe irgendwie da in der Band. Also der Lilo hat einfach eine wahnsinnige Begabung. Der kennt eigentlich alle Songs. Er hat ein wahnsinnig gutes Gehör. Und das, was er da gerade, diese Fernsehjobs, die er macht, ich glaube, der ist echt total angekommen. Also das ist dem auf den Leib geschneidert. Der will jetzt auch nicht irgendwie, der hat jetzt von sich aus, glaube ich, kein Drang, eine eigene Aussage zu treffen. Sprich, eine eigene Platte zu machen oder eigene Musik zu machen. Obwohl er da auch immer total sich einbringt. Also wenn du irgendwie eine Platte machst oder Stücke schreibst und so. Und da freut er sich tierisch, wenn er da drauf spielen kann. Da spielt er immer was Geiles. Also
Ja, klar, davon ist auszugehen beim Lilo. Ja,
das ist einfach ein
klar.
großes Lexikon. Und ich muss sagen, das ist einer der wenigen Musiker, die ich kenne, wo du eigentlich auf Aufnahme drücken kannst und da ist nie Bullshit
Das
dabei.
passt,
Also
ja.
das ist auch vom Timing oder sowas. Also das kann ich zum Beispiel von mir überhaupt nicht sagen. Also ich bin da irgendwie viel, viel unsicherer oder ich weiß nicht, was das dann ist. Ja, also wenn ich jetzt frei spiele oder sowas, bei mir ist nicht alles in Time oder was weiß ich. Also wenn ich ausprobiere oder aber wenn du mit dem Lilo jammst oder sowas, dann denkst du, hey, das kannst du eigentlich immer so, also handwerklich auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Ja.
Ja, na cool.
Und ja, er ist eigentlich so, ja, er ist, aber eigentlich hat er wahnsinnig viel geschrieben für die vier Intros und die ganze MTV-Sachen, ja.
Das ist.
Also nicht nur Streicher oder Bläsersätze, sondern wirklich Idee.
Krass.
Ich glaube auch bei dem 20-jährigen Jubiläum, 2009 war das auf dem Vasen. Irgendwie war ja, glaube ich, auch so ein ziemlich fetter Stempel vom Lilo drauf. Irgendwie. So wie ich das, ich weiß es nicht, ich kenne da keine Insights jetzt oder sowas, aber das wirkt so mit großem Orchester und sowas irgendwie. Da hatte Lilo immer die Finger im Spiel, glücklicherweise.
Das ist halt das Schade, um wieder da auch den Bogen zu spannen zu DSDS und zu ja. Band und zu Musik, handgemachter mhm. Musik. Das erfährt keine Lobby, also mhm. oder keine Würdigung oder nicht ja. genug Würdigung. Das ja. ist völlig unverständlich.
Mhm, das stimmt. Aber, wobei es so viel bewirkt eigentlich, gell? Und wobei die Nachfrage so groß ist eigentlich.
Weißt du, ich glaube, dass das so diese Entwicklung, das ging so ein bisschen los mit diesen DJ-Geschichten. Mhm. Für mich war das immer irgendwie so, wieso gehen die Leute auf ein DJ-Konzert? Kapiere ich nicht. Also das gehört in den Club und auf eine Party und das hat seine Berechtigung oder irgendwie sonst was, aber das sind keine Musiker. Mhm. Also es gibt kreative Leute, die dann halt irgendwie, und es gab auch ein wahnsinnig interessant, gerade zu der Acid-Jazz-Zeit fand ich es wahnsinnig spannend, mit DJ und Band zu spielen.
Ja.
Aber eigentlich will das doch niemand sehen, wie jemand eine Platte auflegt oder auf Start-Stopp
drückt. Und tausende also feiern dazu. Ja,
erstaunlich.
Wir haben mit Fanta 4 vor David Guetta gespielt. Also das war ist bestimmt schon 5-6 Jahre her auf diesem alten Flughafen. Und die Leute sind natürlich hauptsächlich wegen David Guetta gekommen. Und also der sah jetzt so aus wie du und ich oder wie wir drei, ja, und hatte halt seinen USB-Stick dabei. Und, und ich habe mir das dann mal angeguckt. Und in dem Moment, wo es am meisten abging, ist David Guetta von seinen Turntables weg. Und ist vorne an die Bühne gestanden und hat halt hier Laola mit den Leuten gemacht. Und hinten lief halt dann das Playback ab. Und irgendwie so ein Drum, weißt, so eine Rampage ging da hoch, so eine Steigung. Also diese Technik, alle auf Pille und super. Hab ich mir auch gedacht, hey, der Typ ist eigentlich noch geiler wie Bohlen. Der macht eigentlich gar nichts. Der zieht sich nicht mal um. Und verdient einfach ein Schweinegeld.
Ja,
und
Wahnsinn.
Less is more. Die Leute feiern es ab.
Ja.
Also gut.
Ja.
Wahnsinn. Ja. Was ich ja manchmal schade finde bei den Fantas, ist, dass die Instrumentalnummern von den Platten so selten live schaffen. Ich fand so bei den ersten, ich glaube auf der vierten Dimension ist so eine Instrumentalnummer drauf, die finde ich so großartig. Aber die so instrumental, auch als Interludes oder so, schaffen es eher nicht auf die Bühne, oder?
Es gibt eigentlich immer, die erste Nummer war oft eine Instrumentalnummer.
Ach cool, also von euch dann als Band oder tatsächlich eine, die auf einer Platte auch war?
Doch, schon auf Platte. Ach, cool. Es gibt immer so, die Instrumentalnummern sind eigentlich die betreute Andi, sag ich mal.
Mhm.
Vielleicht war das einfach so, Andi, mach du mal jetzt halt.
Ach cool.
Ja. Mach du mal das und die anderen machen das. Also es gibt auch verschiedene, wie gesagt, habe ich ja vorher schon angedeutet, es gibt verschiedene so Produzentengruppen.
Mhm.
Die kriegst du gar nicht mit, die siehst du dann mal auf dem Konzert dann irgendwie. Eine Zeit lang über mehrere Platten, gerade die MFG-Platte, die 499, die hat der Ralf Goldkind mehr oder weniger produziert und auch viel geschrieben. Und das sind dann aber so Leute, die verschwinden dann auch immer wieder. Also man hat das Problem, man braucht Musik und eine musikalische Idee und das ist dann halt oft ein bisschen schwierig, denke ich mal, da auch dann im Außen, obwohl das den Fan eigentlich nicht interessiert, wer die Musik macht, muss man ja auch mal ganz klar sehen, das interessiert den Fan nicht, den Robbie Williams Fan interessiert es nicht, dass der eigentlich nicht schreibt oder sowas. Ja.
Ja, richtig.
Oder dass Stevie Wonder alle seine Songs selber schreibt oder sowas. Das interessiert niemanden. Da kannst du bestimmt auch das eine oder andere Anekdötchen dazu beitragen, ja. Wie das bei Pur läuft oder eben nicht. Oder
klar, das ist natürlich, das ist ja auch immer an so einem Erfolg gemessen, sage ich jetzt mal, irgendwie, der sich über Jahre vielleicht angestaut hat oder ja, erzielt wurde, dass man da einfach weiß, okay, das ist ein Erfolgsprodukt, mehr oder weniger, auf einer bestimmten Schiene-Ebene. Und wenn ich da was platzieren kann an bestimmten Dingen, vor allem Songrechten oder sowas, dann ist das natürlich ein beliebter Spot, wo es sich eher lohnt, hinzugehen, als jetzt vielleicht nur Schlagzeug zu spielen, ist ja klar. So irgendwie. Und ich muss da auch immer gucken, dass man da nicht zu viel Hoffnungen, sage ich jetzt mal, oder wie kann man das sagen?
Dass man es das ist ein unausgesprochener nimmt. Deal, weißt
du? Ja, einfach, genau.
Wenn du da Idee reinbringst, wird von dir erwartet.
Genau.
Und von dir, ja, das ist halt einfach so dann.
Genau, es gibt so, es gibt, also bei uns gibt es meistens jetzt vorgefertigte Demos, die der Martin macht, die sind natürlich auch echt bombenmäßig auch schon vorproduziert irgendwie. Und dann heißt es, spiel's, wie es ein Drama spielen würde, weil er fühlt sich dann meistens nie so irgendwie, dass er jetzt sagt, ja klar, ich programmiere das so toll, wie das natürlich ein Schlagzeuger spielen würde. Das, die Behauptung stellt er natürlich nicht auf, aber dann lässt er mich machen und ich halte mich aber natürlich an diese Vorgaben irgendwie, ob ich jetzt die Heiden ein bisschen mehr weit aufmache oder auch im Refrain irgendwie aufs Ride gehe oder sowas. Das biete ich dann einfach an oder frage kurz vorher, hey, ich würde mal anbieten, sowas zu machen und dann ja oder nein. Also, aber das sind diese Dinge irgendwie, die so oft mal unabgesprochen sind und irgendwie auch selbstverständlich sind, plus minus. Klar, ganz klar. Du hast vorher, Kanzler, mal von Viva erzählt und dann fiel mir natürlich der andere große Musiksender ein, MTV, und da habt ihr vor allem die erste MTV Unplugged ist für mich ein unfassbarer deutscher Popmusik-Meilenstein. Wahrscheinlich die, also Superlativen sind immer scheiße irgendwie, das ist auch unangebracht, aber also die zählt auf jeden Fall zu den Top 3 bis 5 irgendwie ever, finde ich. Das ist so ein Brett, wenn man die so anhört und im Hintergrund irgendwie in so einer Playlist nebenbei in der Kneipe laufen lässt oder sowas, dann geht es natürlich unter und denkt, oh, cool und so. Aber wenn man sich das mal genau gibt irgendwie und wirklich ausschließlich mal diese Musik wahrnimmt, diesen Groove, diesen Flow, diese Kraft und Energie und diese Faszination, die diese Platte hat, fällst du um, finde ich irgendwie. Ich weiß, ich habe die erst relativ spät entdeckt, nachdem sie eine Zeit lang schon draußen war, auf einer Zugfahrt irgendwie wirklich so mit Stöpseln in ihr's drin irgendwie und echt nah am Ohr. Und ich bin echt umgefahren, was das für eine faszinierende Platte ist irgendwie. Vor allem auch einfach Rhythmusgruppenarbeit. Das fand ich irgendwie.
Dankeschön. Seitdem
bin ich bekennender Kanzler-Fan. Oder fand da viel Rhythmusgruppen-Fan im Speziellen irgendwie, weil es mich natürlich rein beruflich bedingt etwas mehr interessiert. Aber das ist schon echt ein Brett, wie ihr zusammenspielt. Auch dann noch mit Roland natürlich und Markus Birkle. Liebe Grüße natürlich an der Stelle. Aber ihr beiden, hey, das ist so eine Verbindung, die ist schon speziell einfach irgendwie. Wie ist das für, doofe Frage, wie ist es, Weltmeister zu sein, so nach dem Spiel? Natürlich Quatsch, aber was ist das für ein Gefühl? Wie achtet, was ist bei euch, was sind die wichtigen Parameter, auf die ihr hört ihr? Wir hatten einen Talk mit Thomas Stieger und Felix Lehrmann jetzt. Die haben so erklärt, dass man dauerhaft konzentriert aufeinander hört. Also jede Bewegung wahrnimmt irgendwie und so eine Verbindung herstellt quasi. Wie ist es bei euch beiden?
Also ich glaube, es ist einfach so, dass man sich kennt. Das ist, du gehst quasi in eine Beziehung ein. Und wir hatten im Speziellen, wenn ich das Revue passieren lasse, bei der ersten Unplugged-Platte jetzt im Vergleich auch zur zweiten, drei- oder viermal so viel Zeit, das zu erarbeiten. Also wir haben die ganzen Ideen und die Umsetzung in das akustische Setup. Da waren wir oben in der Villa Berg zuerst mal beim SWR.
Geil.
Und hatten da einfach wahnsinnig Zeit. Wir hatten die zweite MTV Unplugged, das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Das hieß halt noch so, aber MTV gab es da schon gar nicht mehr. Also das war im Drittel der Zeit gefühlt. Und bei der ersten, da spielen dann einfach so viele Dinge zusammen. Das war die Örtlichkeit, die Probleme mit der Örtlichkeit, die Zeit, die man hatte. Und man kennt es ja selber. Also ich habe das extrem, diese Qualität von Musik, ja, der letzte Muckensäckel, dass es geil wird oder dass es groovt, das sind einfach, da bewegst du dich im Quantenbereich. Und einfach die Chance zu haben, so eine Produktion, das einfach lang und jeden kleinen Scheiß auszuchecken, ja, wie lang ist eine Note oder vieles passiert auch einfach durch Intuition oder eben Im Endeffekt hatten wir, glaube ich, bei der Unplugged 1, das waren, glaube ich, zwei Konzerte. Nee, wir haben ein quasi Probenkonzert, bevor es dann aufgenommen wurde, weil das wurde auf so eine fette Magnetding aufgenommen. Also da gab es auch die Gurken bleiben im Garten Situation. Und das war dann halt, wenn du das auch gewusst hast, also das war dann klar, hey, wir müssen das jetzt geil machen. Und dann den Mix zu finden aus Konzentration und wirklich bei der Sache zu bleiben und dann halt einfach lang geübt, sich lang kennen. Also klar, du kennst dann auch irgendwie die Filz von jemand oder
ja,
soll man sagen. Also das ist, jeder hat so sein Repertoire oder der hat gewusst, wenn ich was spiele, dann macht er halt das und das war halt schon eine unglaubliche Arbeit und eine Möglichkeit, ins Detail zu gehen. Und ich glaube auch, dass das nebst so gewissen handwerklichen Forderungen, klar muss jemand halt einfach zum Glück spielen können und Teil sein, aber die Tightness, das kommt halt, das ist halt wirklich Mikro-Timing auch. Das kommt nur, wenn du das dauernd machst. Das ist nicht eine Fähigkeit, die du immer hast. Das musst du jeden Tag eigentlich einstellen, die Uhr. Ja, und da hat natürlich jeder hat eine andere Auffassung.
Ja.
Ja, was ist eine Triole? Oder,
ja, klar.
Das ist halt unterschiedlich. Wenn du dich lang kennst, dann ja, das ist ein Zusammenwachsen dürfen, ja. Können. Ich finde, extrem merkt man das in der Jazz-Szene, wo du halt ganz viele so Bands hast, die einfach nur vielleicht 10 oder 20 Mal im Jahr spielen und oft nur einmal kurz proben und dann alle mit Notenständer. Und da entsteht halt das richtig Geile, kann da nicht entstehen, egal wie gut die Leute sind. Wenn du das oder siehst bei den alten Miles-Platten, als er noch irgendwie Bebop gespielt hat und so, ja, das Rhythmusgruppe Ron Carter, Tony Williams, die haben jeden Abend haben die das gespielt.
Ja.
Und dann auch immer wieder die gleichen Nummern, ja, und dann ist denen wahrscheinlich langweilig geworden mit den Nummern und dann haben die da irgendwas verändert oder haben es schneller gespielt oder was weiß ich, ja. Aber da hast du gemerkt, die können damit spielen, die können damit jonglieren und haben dann diese Virtuosität und dieses handwerkliche Können, dass da wirklich was anderes entsteht.
Ja. Also ihre Aufmerksamkeit bei den Mitmusikern, ne, statt in den Noten sozusagen. Ne?
Ja, ich denke mal, da ist halt, genau, überleg mal, du spielst eine Nummer einfach und musst dauernd gucken in Notenständer, also so eine Situation wie bei DSDS oder sowas, ja, oder was weiß ich. Da geht dann ein Teil deiner Aufmerksamkeit und deiner Konzentration klebt halt da, wo irgendwie auf dem Leadsheet und wie ist jetzt das Timing oder wie spiele ich gerade oder was spielt der andere? Also ich habe die Aufmerksamkeit, du hast einfach, erfährst eine Ablenkung. Du hörst jetzt vielleicht nicht auf die Hi-Hat vom Drummer, ob du einrastest, richtig?
Ja.
Und das schaffst du halt nur, wenn du auch wirklich praktisch die Zeit hast dafür. Dass du alles andere so gut kannst, dass du halt die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche richten kannst. Keine Angst haben beim Spiegeln zum Beispiel, ja, dass du jetzt was falsch machst oder sowas. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, zum Beispiel, kann ich das, was ich mache? Oder habe ich eine Stelle? Oh, jetzt kommt die Stelle, kann ich eigentlich gar nicht so. Das ist halt dieses gut vorbereitet sein zum Beispiel. Ja. Ist ja so.
Ja, das stimmt,
ist ja ein Backland bei diesem Wettbewerb, wo wir spielen,
auch so. Ich muss gerade dran denken, wie wir proben. Ja, genau. Ja.
Da probst du einmal und zum Schluss muss man jetzt ja auch sagen, wir hatten ja früher, wo das Budget wahrscheinlich noch größer war, hatten wir ja immer noch einen Probetag mit.
Ja, ein Gig. Wir hatten noch einen anderen Gig einfach.
Die Kandidaten, wir sind bei dem Nachwuchswettbewerb in Backnang. Das ist übrigens auch der älteste Nachwuchswettbewerb in Deutschland.
Stimmt,
muss man auch mal sagen. Also lang vor diesen ganzen.
Ja.
Genau.
Ja.
Mal sehen, ob es überhaupt noch stattfindet.
Ja, auch stimmt, ja.
In der Post-Covid-Ära.
Ja, genau.
Was wollte ich noch sagen? Ja, und dann zum Schluss, zum Verständnis, haben wir ja die Kandidaten das erste Mal auf der Bühne.
Ja.
Also die haben ja nie mit uns geprobt oder irgendwie so.
Ja.
Ist auch spannend, aber eigentlich, klar. Wenn man es
ist. Ja, ist halt nur so halb geil.
Ja. Höchstens halb geil.
Höchstens halb geil, ja.
Ja. Ich bin ja auf jeden Fall auch bekennender Fantafier-Fan. Katzler, es gibt aber einen Credit, den du hast, über den wir auch reden müssen.
Katzler, da müssen wir mal drüber sprechen jetzt.
Bin ich ja Hesse und Badesalz steht bei dir in den Credits mit drin.
Ja.
Was ich natürlich total abfeiere, weil die meine Jugend humoristisch geprägt haben. Erzähl mal gern ein bisschen was über die Zusammenarbeit.
Zusammenarbeit mit Badesalz kam über den Udo Schöbe. Das ist so ein Stuttgarter, wie soll ich sagen, also der ist nochmal eigentlich fast nochmal eine Generation vor meiner. Das war die Zeit so, da war Stuttgart, da gab es Clubs, da gab es die Tangente, da gab es das Exil, das war auch so dieses New Wave kam da aus Neue Deutsche Welle war da, was bringt es zeitlich gar nicht mehr so genau unter. Er war auf jeden Fall so damals so mehr oder weniger so der, ja, der Stuttgarter Ray Cooter oder irgendwie so. Also so ein bisschen auf dem, hatte Clean in Women, so eine Band, die, die partymäßig viel gespielt hatten. Und er kannte den Henny oder den Gerd über, das weiß ich gar nicht mehr. Und Henny und Gerd, die wollten sich schon lang einen Traum verwirklichen, der da hieß, sie wollen einfach mal alles so machen mit den Leuten, auf die sie Bock haben, kompromisslos. Und zwar ein Programm, wo sie immer noch ihre Comedy machen, aber wo sie einfach covern oder Musik oder ihre eigenen Stücke mit einer richtig guten Band halt oder geilen Band spielen können. Und so kam das zustande. Und da war ja dann auch der Flo dabei und Flo und ich hatten damals ein Projekt, das hieß Gummi Soul mit dem Udo. Und dann haben die einfach gesagt, okay, wir nehmen das komplette Paket mit auf Tour und waren dann 98, war das, auf der Tour, die hieß Voll der Honig. Und das war total, das sind ja total liebe Typen, also lachst dich krumm natürlich den ganzen Tag. Aber wir haben da Erlebnisse gehabt, also das kann man gar nicht so erzählen. Also was ich ganz toll fand, und das ist auch so ein ganz großer Unterschied zu den anderen Produktionen, es war total familiär. Also wir hatten den, wie hieß der Konzertveranstalter und gleichzeitig auch so ein bisschen Manager Hansi Emmerich, glaube ich. Und der ist immer mit so einem Bus gefahren oder mit so einem Mehrsitzer und wir hinten drin alle, ja, die ganze Band mit Henny und Gerd. Und wir waren immer zusammen, also wir haben alles zusammen gemacht, ja, cool. Wenn wir auf Tour waren, dieselben Hotels, sind nachher essen gegangen. Und ich weiß noch, also es ist nur so ganz schnell anekdotisch, wir haben irgendwo Freilichtbühne Schieß mich tot in der Walachei gespielt. Und dann sind wir los irgendwie und es war klar, nach dem Essen gehen wir, nach dem Gig gehen wir noch was essen. Irgendwo hin, in irgendein geiles oder weniger geiles Restaurant. Und da gab es da nichts. Und da sind wir durch ein Dorf gefahren und da war so eine Kirmes, also ein Festzelt. Und da haben wir gesagt, komm, wir haben Hunger, scheiß drauf, jetzt fress mal irgendwie eine Currywurst da oder irgendwas. Ja. Und dann sind wir da rein und es war wirklich ein Dorf, also waren vielleicht 60 Leute. Und wir da so, wie wir halt aussehen, jetzt nicht unbedingt wie vom Dorf, egal, haben uns in das Bierzelt reingesetzt und haben dann so halt angefangen, zu Bier zu trinken und halt was zu bestellen. Die Leute waren total nett. Und da ging aber so das Grummeln los. Und da hat er gedacht, sag mal, wer sind denn die? Mhm. Ja, und da hat uns einer erkannt. Und da gab es da eine Band. Ja? Und da haben wir gesagt, komm, wir spielen da jetzt für die. Und da haben wir, glaube ich, 5 oder 6 Nummern gespielt. Und dann kann man sich mal vorstellen, was da los war in dem Zelt. Hey, die Leute sind ausgeflippt. Aber das sind dann halt so die Momente, die sind halt genauso unvergesslich wie so ein MTV-Gig oder sowas. Ja? Nee. Und ja, ich habe dann auch nachher noch mit dem Henny, der hat ja auch eine eigene Band, habe ich noch 1-2 Jahre gespielt, aber es hat sich dann irgendwie verlaufen halt. Mhm. Ja. Ist dann halt so. Mhm. Kann ich alles machen. Du bist halt, wenn du sagen wir mal, bei so einer großen Nummer wie bei Fanta spielst, bist du weggeparkt.
Ja, ja.
Mhm. Das ist halt so der Nachteil.
Ja. Ja.
Frank, gell? Ja. Naja, gut. Der Frank kriegt es ja ganz gut hin, finde ich. Also du machst es
ja, finde ich super. Ich streng mich auch nicht an, dass ich so geparkt werde, sagen wir es mal so. Ja, also gut. Ich gucke schon auch irgendwie, ich kriege echt hin und wieder Anfragen und ich nehme eigentlich, gut abhängig jetzt von der Zeit natürlich sowieso, aber ich nehme einfach gern Anfragen an, weil ich einfach dankbar bin um das, was ich machen darf. Ja. Und ich gehöre nicht zu der Sparte, oder zum Typ Musiker, die, was ich aber gut verstehen kann, ich möchte es überhaupt nicht werten oder gegeneinander abwerten, der jetzt dann sagt irgendwie, ja, die Songs gefallen mir nicht oder sowas und deshalb mache ich es nicht oder sowas. Ich sehe das dann als Dienstleistung, ich mache das dann. Musik ist Musik, Punkt irgendwie. Ich kann höchstens, meine Einstellung ist dann die, das klingt jetzt so altklug oder so blöd daher, ich denke dann, naja, und wenn es mein Teil ist, den ich dazu beitragen kann, dass das gesamte Ding vielleicht besser wird oder so, wenn es vielleicht schlechte Songs sind, dann versucht man wenigstens ein guter Drummer zu sein. Ja. Mhm. Das ist dann mein Anspruch. Also ich finde schon immer irgendwas, was ich dann da drin Gutes finden kann oder sehen kann und versuche das halt dann umzusetzen, weil ich es einfach gern mache. Ich mache einfach gern, was ich mache. sonst mache ich es nicht. Also wenn es mir zu wenig Geld ist von vornherein oder sowas, oder ich finde die Typen einfach wahnsinnig ätzend oder sowas irgendwie, dann mache ich es nicht. Dann muss ich duschen an dem Tag irgendwie, das ist dann egal. Aber
lang duschen.
Ganz extrem. Ja, genau. aber wenn sonst das Umfeld stimmt irgendwie und jetzt mache ich da jetzt nichts fest und sage, ah, ich bin der Schlagzeuger von PUR, ich mache solche Sachen prinzipiell nicht, weil das führt dann oft mal auch wieder dazu, weil, wie du es gesagt hast, kannst du das, man wird ja auch oft gemacht in den Köpfen von anderen zu dem, was man dann zu sein hat oder wie man zu sein hat und was man alles zu tun hat und zu lassen hat. Das passiert ausschließlich in den Köpfen von anderen, deshalb lasse ich das nicht zu. Das gefällt mir nicht.
Ich glaube, dass dann halt klar, da gehen so dann halt so Klischees und also ich mache auch kleine Sachen und habe auch, was ich jetzt nicht annehme, ich nehme zum Beispiel keinen Salsa-Gig an oder sowas.
Ja.
Das kann ich einfach nicht. Ja. Ja. Also wenn ich stilistisch irgendwas nicht kann oder mich nicht sicher fühle, einigermaßen, dann mache ich es nicht. Aber ich habe halt dann natürlich auch oft schon das Statement gekriegt, was, du machst das? Muss man ja auch mal sagen, aber die meisten denken dann, der hat es doch gar nicht mehr nötig oder das macht er gar nicht oder was weiß ich, was das dann halt Leute dann fabulieren oder an Vorurteile dann haben. Ja. Das stimmt natürlich auch nicht, aber man muss auch überlegen, also wenn ich spiele jetzt seit 26 Jahren bei den Vieren und das natürlich auch so eine unausgesprochene Exklusivität, muss man ja auch mal sagen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwelche anderen Ambitionen oder meine Karriere da jetzt dafür geopfert habe oder irgendwie, was weiß ich. Also ich hatte schon immer das Bedürfnis, eigenes Zeug zu machen, aber jetzt nie so auf Teufel komm raus und auf Biegen und Brechen. Aber es wird schon realisiert, wenn du auch andere Sachen machst. Also das wird schon wahrgenommen, wenn du dann mal mit Schiller spielst oder so oder irgendwie sowas, ja. Oder dann sagst du, da kann ich vielleicht nicht.
Sarah Brightman.
Ja, das war mal, da haben wir uns ja mal vertreten lassen, einen Sommer lang.
Ja, ja.
Genau das, was wir jetzt gerade angesprochen haben, du bist quasi über Honorarvertrag irgendwo in der Selbstständigkeit drin. Also du bist nicht angestellt, wobei es da ja auch andere Modelle gibt. Und dann natürlich immer die Argumentation ist, wenn ich bei euch spiele, ich werde nicht gebucht. Weil man das auch nicht macht an anderer Stelle. Ja, ich gehe jetzt nicht und werbe Leute ab.
Ja, ja, klar.
Das macht man wahrscheinlich. Also die Leute, die nur irgendwie eine Moral haben.
Oder genau.
Normales Geschäftsgebaren machen das nicht. Und es gibt natürlich das Modell, was ein Grönemeyer hat oder hatte oder ein Maffay. Der bezahlt seine Leute, egal was läuft, einfach. Die haben Fixum.
Ja.
Und sind mehr oder weniger angestellt. Das ist natürlich, vor allem jetzt überleg mal, die letzten anderthalb, seit Covid einfach da ist. Ich meine, das ist für viele einfach das Aus. Du lebst ja immer in diesem 3-4 Jahreszyklus, und der Zyklus, wo eben das Produkt hergestellt wird, da hast du ja keine Konzerte, da verdienst du einfach nichts oder weniger, das ist natürlich so eine saure Gurkenzeit irgendwie und irgendwann weiß man es mal und legt vielleicht ein bisschen was zurück, aber es ist nicht immer einfach, diese Zeit zu überbrücken, finde ich.
Ja.
Und das ist auch safe so, also du fühlst dich auch da safe im Sattel sozusagen, weil natürlich diese Konstellation auch dafür die Gefahr birgt, sodass die irgendwann mal sagen, so, ey, ich glaube, wir machen jetzt mal 5 Jahre Auszeit oder wir spielen jetzt mal wieder ohne Band oder so. Dass man, weißt du, was ich meine?
Also prinzipiell ist mal so, wenn du dich auf so einen Job einlässt, A, selbstständig, B, Kunst. Ich glaube dann, you better be prepared. Und mit diesem Risiko, ich sag mal, wenn alles gut läuft, ist das ein wahnsinniges Privileg, wofür ich auch dankbar bin. Natürlich, wenn man jetzt im Rückblick sagt, man spielt da jetzt ein Vierteljahrhundert mit jemand zusammen, dann gibt es da natürlich einen Grund, warum das immer noch so ist.
Ja.
Aber es gab auch schon Zeiten, also ich hatte auch schon Streit mit dem einen oder anderen wegen unterschiedlichen Dingen.
Ja, finde ich aber auch echt wichtig. Also wirklich, ich finde, das darf gar nicht ohne gehen. Ich finde es so wichtig, das wird oft so unter den Teppich gekehrt. Wir haben da eigene, sorry Kanzler, jetzt habe ich den in deinem Flow unterbrochen irgendwie. Das tut mir leid, aber wir hatten da schon eigene Folgen irgendwie, wo es um sowas ging, dass Stefan und ich irgendwie so podcastmäßig, weil es einfach wichtig ist, so diese Reibung zu erfahren. Und dann muss man sich einfach auch auseinandersetzen irgendwie. Das ist einfach wichtig, um voranzukommen. Mhm. Das bewegt dann oder bewirkt dann immer was. Das muss einfach so sein.
Ja. Also was halt bei uns, also speziell im Musikbusiness, das gibt es ein Spannungsfeld, das sind die Menschen außenrum. Weil es eigentlich keine richtigen Berufsprofile gibt. Das heißt, dir das Gefühl zu geben, dass du ersetzbar bist. Natürlich bist du ersetzbar. Ja, das Ding wird weiter Erfolg haben, ob das jetzt bei deinem Verein ist oder bei meinem. Ja, das hat nichts mit mir zu tun, der Erfolg.
Genau.
Also ich bin derjenige, der auf der Bühne ein Produkt erzeugt mit denen. Und dieses Produkt bezahlt alles. Ich bezahle das Produkt, das ich zusammen mit jemand herstelle. Mm. Und es ist ein Produkt, künstlerisches Produkt.
Ja, klar.
Also zu mir, ich bin halt ein absoluter No-Show-Bassist, sag ich mal. Ja. Mm. Und auch viele so mit meinem irgendwie etwas eigenartigen Gesichtsausdruck vielleicht auch, sieht es halt für viele nach kein Bock aus, ja. Oder was das eigentlich bedeutet, dass du auf eine Bühne stehst und, was weiß ich, vor ein paar tausend Leuten stehst und dir nicht in die Hose machst. Mhm. Ja, das ist ja auch eine Qualität, die nicht jeder hat, da die Ruhe zu bewahren und da das abzurufen, was es jetzt braucht. Oder vielleicht sogar besser, also Stichwort Trainingsweltmeister und dann versagen, wenn es drauf ankommt. Mhm. Mhm. Du weißt ja auch immer nicht, um was es da alles geht. Guck dir mal die ganzen Motown-Sachen. Funk Brothers, James Jamerson.
Ah ja, klar. Mhm. Ja, natürlich. Ja.
Die haben Leadsheet vorgeknallt gekriegt und dann haben die gespielt einfach.
Ja.
Aber die Nummer ist das, was der Typ spielt.
Richtig, ja. Gibt es ja tolle Dokus, ne? Auch die Wrecking Crew-Interviews so über die ganzen Sachen, die sie erfunden haben, on the fly quasi in der Session. Ne?
Papa was a Rolling Stone. Ich meine, das ist muss man jetzt mal ganz einfach sagen, das Lied ist die Bassline.
Ja, genau.
Ja.
Ist einfach so.
Ja, klar. Aber ich glaube auch irgendwie, da weiß man einfach schon auch, was man hat so irgendwie. Manchmal wird es natürlich auch übersehen in Momenten und Phasen oder sowas, weil man einfach den Fokus woanders auflegt gerade. Ich sehe das bei uns schon auch. Oder überall, da meine ich jetzt gar nicht die Biedekammer-Truppe oder so, aber ich sehe es einfach irgendwie als... Ja, man hat bestimmte Ansprüche und wenn die nicht erfüllt werden, sei es ein Thema Aufmerksamkeit oder Bewusstsein, das dir jetzt zuteil wird von jemand anderem, wo du es gerade gerne hättest und der ist gerade nicht bei dir, sondern hat einen anderen Fokus und Schwerpunkt, dann fühlt man sich da vielleicht auch manchmal irgendwie nicht so richtig wahrgenommen oder sowas. Ich kenne das super gut, aber am Ende wissen sie doch, es gibt ja diesen Spruch irgendwie, man merkt es erst, was man hatte, wenn man es nicht mehr hat. Und ich glaube, bei euch wäre das genauso irgendwie. Also ich glaube, da hat die Vernunft am Ende doch immer gesiegt und sie wussten irgendwie, was sie da haben an den Typen, die seit 26 Jahren oder der Flo, glaube ich, dann noch länger, das müssten ja schon 30 Jahre sein oder so, ich weiß es gar nicht.
Doch, bestimmt. Was ich echt ungern tue oder eigentlich nicht mache, aber wenn ich jetzt mal sagen würde, was die Band jetzt da geleistet hat oder leistet, dann die Band hat einfach einen eigenen Sound.
Ja, genau.
Und das kommt eben über diese Möglichkeit, die viele Bands nicht haben, einfach so lange und so intensiv zusammenzuarbeiten und einfach so viel gespielt zu haben auf der Bühne und so viel ausprobieren zu können. Ja, das ist ein Erfahrungswert, der halt mit Faktor Zeit und wie oft kann ich was machen zu tun habe. Und der ist nicht mit Geld aufzuwiegen eigentlich.
Die sind gut, die sind schnell, na klar. Das ist ja die Krux oft am Studiotag, wenn du gebucht wirst irgendwie. Nehmen wir mal an, du wirst für ein Album gebucht, sind, was weiß ich, 8 oder 10 Songs, die es jetzt zu spielen gibt an deinem Instrument. Der Rest wird programmiert vielleicht oder sowas und du wirst für 2 Tage gebucht. Würde ich sagen, Album, je nach Material und sowas, gute Vorbereitung, sind 8 Songs auf jeden Fall in 2 Tagen machbar. Sehr gut sogar, auch 10 oder wenn es aufkommt, 11, 12 vielleicht oder sowas, kommt wirklich dann drauf an. Aber 8 oder 10 ist machbar. Und wenn du schnell bist, dann brauchst du 2. Jemand, der schlecht ist, braucht 3 Tage. Müsste eigentlich mehr Geld dann verdienen. Und wenn du schnell bist, dann ist es natürlich für den, der dich bucht, für den Produzenten oder für die Band, ist es natürlich ein dankbares Ding, wenn du am besten nur 1 Tag brauchst sogar.
Ja, genau. Ja. Und das ist so ein bisschen das man schaufelt damit immer am eigenen Grab eigentlich.
Mhm. Ja. Ja, auf lange Sicht auf jeden
Ich,
Fall.
Ich, ich habe mich mal so geärgert, als das losging mit dem Samplen. Da war im Medienhaus in Stuttgart, wo ich mit Flo lange Jahre in der Mörikestraße einen Proberaum hatte, war, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Firma hieß. Auf jeden Fall haben die so ein Sample-Toolkit hergestellt, DJ, ja. Also da ging es, da gab es noch gar nie Apple Loops und sowas. Und da haben die gesagt, komm, kriegst das und das Geld, das war gut, das war ein Studiotag. Und du spielst einfach und ich nehme alles auf.
Ja, genau.
Und da habe ich halt gespielt, was weiß ich, 5, 6 Stunden lang für unterschiedliche Tempis und sowas, habe das Geld bekommen. Da habe ich gesagt, ja, aber ich habe eine Bedingung, ich möchte, dass mein Name auf dem Produkt steht, dass das meine Baselines sind. Aber es war klar, du gibst das aber alles ab. Also war von vornherein klar, dass du keine GEMA hast. Stand ich nicht mal auf dem Produkt drauf. Da habe ich mir gemerkt, hey, das... Dieses sich selber durch diese digitalen Stützräder, ja, dass jeder Musik machen kann oder denkt, er kann Musik machen über Samples abfeuern und Baukastensystem. Ja, ich mache mir jetzt hier ein Funk-Sandwich oder ein Reggae-Sandwich. Das ist halt schon, das hat mich immer schon irgendwie gestört, weil es. Oder was heißt gestört in dem Sinn? Ich habe immer gemerkt, dass das nicht echt ist. Das ist irgendwie das. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema DJs. Für mich war ein DJ immer nur ein Musiker. Das ist was anderes.
Ja, klar.
Ist ja nicht, dass ich da jetzt drauf spucke oder irgendwas.
Ja, klar.
Aber dieses ständige nur aussuchen und aber nicht selber spielen können. Ja. Also, da kann keiner ans Klavier hocken und mal einen eigenen Song, bei dem er alle Rechte hat, spielen.
Ja, ist eigentlich eine Vermarktung, ist genau im kleinen Sinn wie Spotify oder die Streaming-Dienste. Die vermarkten eigentlich nur das Können anderer, die Talente anderer, ob es ein Musiker ist oder ein Komponist, und verdienen natürlich das 1000-Milliardenfache daran.
Aber was du vorhin gesagt hast, kannst du mit dem Musik, so wie Songs entstehen und dass das eher so gebastelt ist und weniger Komposition in dem Sinne, das finde ich total krass. Wenn man dann versucht, diese Art von Musik dann wieder live umzusetzen. Also ich merke das so, ich spiele bei so einer Fernsehshow zum Beispiel mit, bei Luke Mockridge, und da haben wir oft so Gäste, die so Pop, aus der Popmusik kommen und die dann quasi ihre Songs mitbringen, die eigentlich nur aus An-Aus bestehen. Also das sind Loop an für 4 Takte, dann mal vielleicht ein 1 weg und dann, also es ist nur so An-Aus-Musik und gar nicht mehr so Spannungsbogen, harmonischer Verlauf und so, es ist ganz abgefahren.
Also meine Theorie dahinter ist ja ein bisschen die, dass durch die digitalen Stützräder, die ja immer einfacher und für jedermann zugänglich sind, ja auch, mach mal Garage auf, da kannst du ja eigentlich schon relativ hochwertig produzieren, das sind keine Musiker mehr. Die können nicht mehr spielen. Und das siehst du daran, dass die, obwohl ich es jetzt nicht angestrengt verfolge über die Jahre, aber guck mal Top 40 in jedem Land an. Und wenn du da irgendwo ein Gitarren-Solo findest oder sonst ein Solo, dann rufst du mir sofort an. Und das ist für mich ganz klares Zeichen für diese These, die das untermauert. Das sind Produzenten, die können nicht spielen. Die belegen das Sandwich. Und der Belag ist einfach, der wird frei Haus geliefert. Also ich habe auch schon Demo-Tapes von bekannten Leuten gehört. Wenn du das hörst, da denkst du, ein 6-Jähriger hat ein Keyboard geschenkt bekommen. Das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, das ist jetzt halt einfach mehr Erfahrung, die du halt machst. Da denkst du manchmal so, ey, was, echt? Oder ich sage es mal anders provokant ausgedrückt, auf diesen Samples sind zum Teil ganz viele Fehler drauf. Harmonischer Natur. Dann ist es manchmal total verstimmt. Oder es sind verschiedene Timings am Start. Dann nimmst du irgendwas, was triolisch war oder was gerade ist. Und dann spielst du das ja nach. Ja? Das heißt, du spielst die Fehler nach. Also man spielt wie eine Maschine, also versucht die Ästhetik als Schlagzeuger, dass du praktisch die Hi-Hat immer gleich spielst, wie programmiert oder sowas. Ja. Und da ergeben sich dann wieder kreative Schnittmengen. Ja. Also das ist ganz interessant. Also dieses, sage ich mal, dieses kindliche Herangehen an Musik, dass es auch mal falsch ist und man bekommt trotzdem Applaus, wie ein Kind irgendwie, was weiß ich, Banane falsch ausspuckt und alle lachen halt und das Kind macht es dann halt immer wieder, weil es denkt, ah ja, guck mal, ich klatschen alle, ja.
Ist Erfolg, ja.
Ja, ist Erfolg, mache ich wieder so. Ja. Das hat sich durchaus, da hat sich echt schon eine neue Ästhetik zum Teil entwickelt gehabt, finde ich. Mhm. Das fand ich eine Zeit lang ganz interessant, obwohl es manchmal dann echt, also...
Ja.
Das ist interessant, da hat sich echt viel, also es hat ja viel zur Entwicklung musikalischen Evolution beigetragen, ne? Diese Fehler und diese Ästhetik. So viele Drummer, die heute spielen, leben ja von dieser Fehler oder basieren ja auf dieser Fehlerkultur. Mhm. Weil diese ganzen In-Between-Beats.
Tatsächlich, ja, stimmt.
Ist ja eigentlich genau das. Das sind ja irgendwelche Loops gewesen, wo einfach nur der Loop recht hatte, obwohl der in sich irgendwas drin hatte. Wo dann diese ganze, wo daraus wurde eigentlich dann diese moderne Spielästhetik, oder?
Ich glaube, dass das die Technik ist, dass du, sagen wir mal, einen Takt oder zwei Takte beschreiben halt eine gewisse Zeit. Und in der Zeit passiert irgendwas, aber er fängt genau wieder zur richtigen Zeit an.
Ja.
Mhm. Also er fängt wieder auf die Eins an.
Ja, genau.
Und was ich dann in den 10 Sekunden oder wie lange auch immer diese zwei Takte oder 4 Takte sind, was ich dann da mache.
Es gibt
ja immer diesen Musikerspruch auch von Prince ist der, glaube ich. Also Hauptsache, du triffst, alle sind auf der Eins wieder zusammen.
Ja, genau.
Und ist ja auch manchmal so, wenn du dann irgendwie spielst und jemand spielt ein wildes Fill, dann guckst du ja auch mal hin und sagst, oh, pass mal auf. Suchen wir mal die visuelle Eins. Wo haut jetzt der Drama wieder aufs Becken?
Ja.
Wenn du selber dann irgendwie in der Walachei bist oder sowas. Also bei Jazz gibt es das ja oft, finde ich, zum Beispiel.
Klar.
Aber im Endeffekt beschreibt das eigentlich das. Das ist ein mathematisches Ding, also oder auch dieses Drum-Machine-Ding. Ja. Du hast dann einfach, da ist wieder die Eins und dann passt es wieder. Und ich glaube auch, man gewöhnt sich an Fehler. Das hätte man vor 20 Jahren niemand vorlaufen lassen können. So ein Sample, da hätte jeder gesagt, du,
was ist denn hier los?
Machen wir den Anfänger hier von der Bühne.
Ja.
Also das sind, weiß ich nicht, das ist Gewohnheit.
Ja, Kanzler, wenn du jetzt von so Proben sprichst und so, wer ist denn euer Link zu den, seid ihr so eine, wie viel seid ihr dann auf der Bühne? Die 4? Und ihr 6, 5?
5. Also eigentlich 5.
9.
Also der Grundstock ist 5, oder? Warte mal, Roland. Doch, wir sind zu 5, die Grundband so.
Okay.
Die immer am Start sind.
Ja, genau. Ist es dann eher so, wenn ihr jetzt gerade probt oder auch so das Feel auf einer Bühne, ist es eher so ein Band-Ding, also so ein gemeinsames Ding, wo man schon weiß, das sind halt 4 Frontsänger, sage ich jetzt mal, oder 4 Frontleute. Und ihr seid die Band. Habt ihr so einen Klassensprecher in der Band, also in dem Fall der MD, der Lillo, der das dann übernimmt? Oder hat da jeder so einfach, kann da reinrufen, so quasi? Ist das so ein offenes Miteinander oder gibt es da immer so Sprachrohre?
Also ist es, die Situation ist immer so, dass die ersten Proben finden ohne die 3 Rapper statt, sondern nur mit dem Andi. Um eben genau diese Geschichten zu machen, dass man sieht, was, wenn ich jetzt neue Stücke habe, was kann man ersetzen, welche Spur oder... Ja. Manchmal muss man auch bestimmte Dinge doppeln. Und dann hat man einfach, da war auch der Klaus ganz entscheidend, der Tonmann, ja, der hat einfach gesagt, hey, das geht nicht so. Ich kann das nicht so mischen. Das ist nur ein Gekrummel, wenn dann, was weiß ich, weiß ja selber, ist der Bass das tiefste Instrument oder ist die Bassdrum tief?
Ja, klar.
Oder wenn ich einen tiefen Ton spiele, dann halt keine Bassdrum spielen, weil sonst hast du ein Problem mit Phasen aus Dingsbums. Ja. Und da war der Klaus schon wichtig und wir sind dann auch immer zum Klaus gegangen, der hat dann halt mal was mitgenommen, was aufgenommen, haben dann einfach gehört, und dann auch über die Jahre die Erfahrung gewonnen, alle, was funktioniert auf einer großen Bühne,
klar.
Also wie muss ich vereinfachen, je größer die Bühne wird und je größer die PA ist, und wenn das dann mal eingetütet war, dann sind die 3 gekommen, die anderen. Aber das sollte das Gröbste auch schon eingetütet sein. Aber das kann dann auch sein, dass die nochmal alles umschmeißen. Aber das ist eben so, das hat sich halt über die Jahre so, diese Herangehensweise hat sich so eingebürgert, so irgendwie eingeschlichen, dass man das eben so macht.
Ja.
Und was natürlich eine auch sehr mühsame Arbeit ist, ist das Einstellen der Monitor. Dass jeder so seinen Sound hat, das finde ich immer wahnsinnig anstrengend.
Das glaube ich, ja, klar.
Also der technische Aufwand ist schon...
Glaube ich, ja, klar. Dafür ja, klingt es ganz, ganz amtlich. Oh.
Bin mal gespannt jetzt.
Muss man schon echt sagen, es ist einfach ein Brett.
Das ja, es ist super.
Immer,
ist
immer echt ein Erlebnis. Ich weiß nicht, ein paar Mal in der Schleierhalle irgendwie und da diese Weihnachtsshows. Und es ist so, selbst in der Schleierhalle auch ein Sound irgendwie im letzten Drecksloch irgendwie so soundmäßig, was die Schleierhalle ja gerne mal bekannt ist. Aber das war immer ein eigenartig gut, war das immer alles. Wirklich war. Ja,
auch nochmal eine Reminiszenz an Klaus Scharf.
Und ja, definitiv. Ja.
Der hat halt auch immer den Andreas dabei gehabt zum Einmessen von der Anlage und ja, so. Okay. Und das darf man nicht unterschätzen.
Also, ja, absolut, ja, genau.
Dass die auch irgendwie, das muss auch eine gute Anlage sein und, und nicht irgendein Dreck.
Ja, und ihr, was halt von euch kommt, ist ja schon ein Angebot mal, mit dem man arbeiten kann.
Klar, wenn du, wenn eine Band scheiße spielst, dann wird der Sound nie gut sein. Das ist klar.
Genau.
Da drückt es nicht. Das ist
geil, solche Insights.
Wirklich total.
Sehr interessant.
Na gut, wir kennen uns jetzt ja auch gut. Ja. Das ist nochmal eine persönlichere Ebene, aber ich hab zum Beispiel neulich auf YouTube irgendwie über Steve Gadd mal was angeguckt. Da hat irgendein Typ hat Steve Gadd vorgestellt und auch so was, sein Werdegang und unter anderem wie er das für Paul Simon, das 50 Ways to Leave Your Lover, wie er das einspielt und was er da dazu sagt. Und das ist ja eigentlich so ein Typ, der kommt aus der Marschmusik, ja, der war ja bei der Armee.
Genau, klar, ja. Ups.
Batterie fast leer kommt bei mir jetzt. Ich hab noch 10%, also untrügliches Zeichen.
Ja, super, aber wir sind
ja... Ende naht.
Gut. Ja, genau,
Steve. Und das fand ich auch super, super interessant, ja, wie die dann, also Paul Simon hat es dann irgendwie aus seiner Position irgendwie und geschildert, wie das da damals war. Und dass Steve Gadd hat gesagt, die wollten halt ein bisschen mehr Energie. Es war ja Popmusik.
Ja, genau.
Eigentlich passt er da nicht rein, hat er gesagt. Aber er hat dann halt gespielt. Das fand ich schon interessant, wie das dann so die Leute, die da so kurz unbemerkt eigentlich Popgeschichte schreiben.
Ja, genau. Dann, nebenbei, ja. Ganz schön langer Zeitraum außerdem auch.
Und das dann so erzählt, wie sowas zustande kommt. Ja. Also
ich finde es echt spannend. Ne? Die Fantas begleiten mich schon ganz schön lange, muss ich sagen. Ich habe ich glaube 91 im Quartett noch gesehen, ohne Band.
Boah, krass.
In so einem Jugendclub in Kassel. Boah. Die hatten Jubiläum und das war, glaube ich, sogar noch vor der ersten Veröffentlichung. Da hatten die noch Demo-Tapes dabei. Dann so über die Jahre, es gibt vierte Dimension und die Vier gewinnt. Das waren so zwei Platten, die mich total abgeholt haben. Wo ich fand, dass es musikalisch, textlich unglaublich stark war. Und dann eben euch auch ein paar Mal live gesehen. Ich war auch bei dem 20-jährigen Konzert auf den Cannstatter Vasen zu gucken.
Ah, okay.
Das ist echt toll, so auch diese verschiedenen Facetten zu sehen. Und wie gesagt, so im Laufe der, das sind ja dann auch schon 30 Jahre, dann immer so in verschiedenen Episoden meines Lebens immer mal wieder Fantas zu hören.
Ja.
Ich fand das schon saustark, schon Musik. Auch das, was die machen, ich finde nicht jede Platte gleich gut, aber es kommen immer wieder Sachen um die Ecke, die mich echt abholen und mich richtig gut finde.
Ja. Du, das ist einfach so lang, das auf diesem Niveau zu machen und so erfolgreich, das ist halt schon außergewöhnlich. Ja?
Ja.
Also, das muss man ganz klar sagen, da gibt es nicht so viele. Grönemeyer, Maffay, Lindenberg
mit
Unterbrechung.
Ja.
Scorpions natürlich. Stimmt schon, also das hat schon seine Berechtigung. Die sind, manchmal ist es halt wahnsinnig witzig auch. Das muss man echt sagen. Also
das sind
zu viert oder zumindest die drei vorne, das ist schon ein Brett.
Ja.
Irgendwie, ja.
Das ist wahrscheinlich auch echt anspruchsvoll, ne? Das über so eine lange Zeit aufrechtzuerhalten, auch wenn du in der ersten Reihe stehst. So hört man ja so von, keine Ahnung, Metallica-Konzerten oder was auch immer, wo jeder in seinem eigenen Flieger anreist, so ungefähr.
Ja gut, wobei das schon immer was anderes ist. Also wenn du jetzt das ganze Jahr unterwegs bist, weil du ein Weltstar bist, dann, also da kann ich diese Probleme, das kriegst du dann mit aus dem Umfeld von solchen Acts oder auch von Sting oder wie da gereist wird, warum das passiert, warum das, warum der eine vielleicht immer wieder nach Hause fliegt nach jedem Konzert, egal wo er ist auf der Welt, mehr oder weniger. Ja. Das kann ich total gut nachempfinden, weil dieses Leben auf Dauer einfach ein asoziales ist. Wenn du das ganze Jahr mit Familie, die vielleicht zu Hause sitzt, wenn du da reist und jeder Tag ist gleich, das motiviert dich gar nicht mehr. Das ist Burnout. Ja. Das ist Burnout-Kochrezept, das immer funktionieren wird, denke ich mal.
Kanzler, ich sage jetzt schon mal vielen herzlichen Dank für deine echt beeindruckenden Storys, deine Meinungen, deine Ansichten, deine wirklich super interessanten Insights für alle Fanta-Fans sowieso und auch für alle, ich glaube, für die ganze Musikszene irgendwie. Das ist einfach, das hat einfach Bestand, was ihr da treibt, irgendwie seit gefühlt Hunderten von Jahren und ich hoffe, dass es noch eine Weile geht. Und
hoffe ich auch. Ich glaube, wir werden jetzt, wir erleben gerade interessante, schwierige Zeiten und wie sich die Kulturbranche entwickelt. Ja. Mhm. Es wird wahrscheinlich nicht mehr so sein wie vorher. Also zumindest auch die Größenordnungen werden anders sein.
Ja.
Denke ich mal, das darf man jetzt ja auch nicht nur auf Corona sehen. Da kommen noch ein paar andere Sachen auf uns zu. Aber nur mal so als Abschlussding, ich glaube, dass es immer wichtig sein wird, dass es Kultur gibt, Kulturschaffende, dass es auch immer, sagen wir mal, politische und kulturelle eine Umgebung gibt, die das zulässt, dass man auch einfach, dass das auch ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Demokratie freiheitlich betrachtet
absolut.
Ganz arg wichtig ist und dass wir uns das auch nicht wegnehmen lassen.
Ja, klar. Ja.
Und dass man auch innerhalb dem Genre eigentlich alles machen darf, was jetzt nicht bestimmte Toleranzen oder sowas überschreitet. Ja? Also dieses jetzt irgendwie sagen, du darfst jetzt noch, also dass man jetzt Konzerte verbietet von Leuten, die eine andere Meinung haben, das finde ich in der Demokratie eigentlich nicht angebracht.
Ja,
das geht auch nicht. Da gibt es von Voltaire, gibt es da ein sehr gutes Zitat, was ich dann da eigentlich immer bringen und das heißt, ich werde verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür geben, dass du das immer sagen darfst. Und das ist so, finde ich, mein Leitspruch. Also, und da finde ich, muss an bestimmter Stelle wird das gerade etwas verletzt, vorsichtig ausgedrückt.
Sehr aktueller Spruch auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Ja,
weil das geht nicht, ich hatte schon immer schon ein Problem, dass eine Menschengruppe der andere sagt, was sie zu tun und lassen hat. Das geht einfach nicht. Das widerspricht sich dem. Und das sind dann halt alles so ein bisschen so Episoden, sinngemäß, der Räuber schreibt, fast halte den Dieb, ja, der Dieb schreit, halte den Dieb, oder so, sind so ein bisschen so Varianten des Kaisers neue Kleider. Hat eigentlich nichts an. Und keiner traut sich dann mehr zu sagen. Ne?
Ja.
Das eigentlich finde ich top aktuell.
Ja, absolut, ja.
Da kann sich, glaube ich, gerade die Kulturschaffenden sind da gerade noch so ein bisschen, verhalten sich etwas unglücklich zum Teil.
Ja,
absolut. Muss man sagen, in Sachen Toleranz und Freiheit.
Also
auch dieses, das eigene Demokratie, die eigene Definition von Demokratie und Freiheit ist da gerade ein bisschen in verrutscht, sag ich mal, vorsichtig ausgedrückt.
Ja, es wird hoch emotional auf jeden Fall diskutiert, ne, auch unter Kollegen, häufig ja öffentlich, häufig sehr dogmatisch.
Es ist schwierig. Ich finde einfach, es findet kein offener Diskurs mehr statt. Entweder du stimmst zu, oder du bist stigmatisiert.
Du bist von den anderen, ja, genau. Genau,
also das ist nicht mehr eine Demokratie, sondern das ist eine Zustimmungsgesellschaft.
Ja, auf ganz viele Themen bezogen, ja.
Das ist wie Softwarelizenz, entweder annehmen oder tschüss Banane.
Ja, genau.
Das ist ja schon ein Vergleich.
Okay, jetzt bin ich bestimmt gleich weg.
Alles klar, Kanzler, bevor es soweit ist, bevor die Geräte über unsere Beziehung bestimmen, über unsere Unterhaltung, machen wir das selber. Kanzler, tausend Dank.
Hey. Genau, wirklich. Herzlichen Dank.
So. Gerne. Danke an euch für euer Interesse.
Klar.
Max. Sehr gerne.
Ja. Liebe Grüße.
Ja, du auch zu Hause natürlich auch.
Danke.
Dann hoffe ich mal, dass wir uns bald zu dritt mal in Natura wiedersehen.
Das wäre schön.
Ja. Ein schöner Jocher bei dir unten.
Ja, gut, wie gesagt, hier, die Situation hier ist bald zugänglich, sag ich mal. Also, okay, also.
Alright.
Kannst tschüss. Ja, ciao. Schönen Abend. And walk with grace. Weißt du, was ich meine?